Jesu Name nie verklingelt. Ich weise darauf hin, dass man als letztes dann den Chor nochmal wiederholt. Seht ihr das? Ja? Also einmal durch und dann den Chor wiederholen. Ne? Gut, aber nur die erste Strophe. Jesu Name nie verklingen, ewig nicht bleibt er bestehen. Jesu Name Ruhe bringen, Frieden und Freude wunderschön. Alle Menschen gilt sein Segen, allen Dingen Sünden nur.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite nochmal an alle. Wer es noch nicht getan hat, rüste sich doch gerne noch mit, wenn er nicht seine Bibel mitgebracht hat, mit einer Bibel aus. Wir werden uns heute hauptsächlich im Matthäusevangelium im Kapitel 13 aufhalten. Nutzt doch die Gelegenheit eben noch. Beginnen möchte ich aber mit einem Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17. Dort heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Du kannst viele Menschen finden, deren Herz, Christus soll in den Herzen wohnen, deren Herz vielleicht wie ein Gasthaus ist, in dem Christus überhaupt nicht willkommen ist. Du kannst andere Menschen finden, deren Herz ist vielleicht wie ein Hotel. Und ein ganz besonderes Zimmer ist auch für Jesus reserviert. Und dann kannst du wieder andere finden, deren Herz wie ein Zuhause für Jesus ist. Jesus darf nicht nur jederzeit eintreten, sondern er ist sogar Herr des Hauses. Da ist kein Raum, in dem er sich nicht aufhalten darf. Da ist keine Ecke, die er nicht anschauen dürfte. Und da ist auch kein Möbelstück, das er nicht gebrauchen oder sogar entfernen dürfte. Wie kann es zu solchen unterschiedlichen Herzen kommen? Das Gleichnis, das wir gleich in Matthäus betrachten werden, beginnt im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 3, Jesus mit der Aufforderung, hört. Und er sagt dann zur Volksmenge in Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wie schön, dass die Ohren auch zu unserer Grundausstattung gehören, nicht wahr? Jeder von uns hat ein paar Ohren. Und Jesus sagt da, hört und seht zu, wie ihr hört. Schauen wir uns gleich das Gleichnis vom Sämann an, das in Matthäus 13 aufgeschrieben ist. Und stellen wir uns dann für einen Moment vor, wir wären Teil der Jünger die dort zuhören, wenn Jesus zur Volksmenge spricht und zu den Jüngern. Und wir hörten dieses Gleichnis zum ersten Mal. Versuchen wir zu verstehen und zu lernen, was Jesus gelehrt hat. Führen wir uns aber zunächst nochmal den unmittelbaren Zusammenhang vor Augen. Denn ihr kennt das vielleicht, ihr kommt in eine Situation dazu, Menschen unterhalten sich, da erzählt jemand etwas und ihr versteht das gar nicht, worum es geht, weil ihr nicht wisst, was ist schon vorher gesprochen worden, was ist an dem Tag vielleicht schon passiert oder in dieser Zeit. Und das ist wichtig, denn dort heißt es, an jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus. Und was war geschehen in allen diesen Tagen? Es gab einen wachsenden Widerstand der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das, was Jesus ihnen zu sagen hatte und das, was er getan hat, das war ihnen eher ein Dorn im Auge, als dass es wirklich durch ihre Ohren in ihr Herz drang. Seine besorgte Familie wollte Jesus sehen und Jesus sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und eine wachsende Menschenmenge und Neugierige folgten Jesus nach und hörten auch zu. Aber viele von ihnen wollten nicht wirklich hören und waren auch nicht bereit, seine Lehren anzunehmen. Und bei alledem wusste Jesus schon, was ihn erwarten würde. Und er wusste, dass in seinem Dienstzeitraum von diesen ungefähr 3 Jahren musste er seine Jünger auch vorbereiten auf das, was noch kommen würde, nämlich Golgatha. Lesen wir zunächst die ersten 13 Verse, Matthäus 13, 1 bis 13. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger und wir traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und wir verstehen das selber nicht so richtig. Er beantwortet und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden, wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Das klingt jetzt eigentlich ein Stück weit gemein. Er redet in Gleichnissen zu ihnen und sie sollen es dann nicht verstehen oder nicht. Wieso spricht er nicht klar und deutlich? Naja, wieder zu wem hat er gesprochen? Was hat er gerade erfahren? Die ganze Zeit schon. Sie wollten gar nicht hören. Sie wollten nicht erkennen. Und deswegen sagt Jesus dann auch in Vers 14, und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Und zu wem hat Jesaja damals gesprochen? Zum rebellischen Volk, das auch nicht hören wollte. Dass Gottes Offenbarung und Gottes Willen ein Stück weit abgelehnt hat. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, welch ein Vorrecht für die, die mit ihm gegangen sind und gehen durften. Und dann waren damals, oder sind wir, denke ich, auch froh, dass Jesus dann sagt, hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. Und er erklärt es uns und legt es uns aus. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. Ab Vers 19, Matthäus 13, Vers 19. Nämlich so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, da kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Und dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. In den anderen Evangelien heißt es dann auch, die Vögel, oder vorher ja, die Vögel kommen und fraßen den Samen, der auf den Weg gesät ist, und nahmen ihn weg. Welch ein trauriges Bild. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Jesus selbst nennt das Gleichnis vom Sämann. Und das ist auch gut so, dann weiß auch jeder, was muss ich drüber schreiben, denn es geht ja auch ganz besonders um die vier Böden, von denen er spricht. Aber was ist zunächst jetzt einmal die Aufgabe des Sämanns? Zu säen. Die Aufgabe des Sämanns ist zu säen. Und die Lehre und die Botschaft in diesem Gleichnis ist, achte darauf, wie du hörst. Achte darauf, wie du hörst. Und Jesus geht dann auf den jeweiligen Boden ja ein. Und die Frage, die wir uns stellen, ist der Same denn gut, der ausgesät wird? Darüber wird nichts gesagt, aber anscheinend ist das ein sehr guter Same. Und der Same ist das Wort Gottes. Und wovon, wenn der Same gut ist und die Rahmenbedingungen, wovon hängt dann das Ergebnis ab? Naja, es hängt vom Boden ab. Und wenn wir uns dann die Böden gleich nochmal etwas genauer anschauen, dann können wir da auch verschiedene Bereiche von Sünde sehen, die eben verhindern, dass Gottes Wort in uns wirklich tiefe Wurzeln schlagen kann. Der erste Boden, der Weg. Ja, es ist ein harter Untergrund. Ist klar, jetzt hier ist gepflastert, da kann man auch sehen, gut, da fällt was in die Ritzen. Ist das erstaunlich, da kommt dann trotzdem irgendwie das Unkraut raus. Aber hier ein Getreidefeld anzulegen, weil wenn es gepflastert ist, oder ein Fußweg, der niedergetrampelt ist, das ist vergebliche Liebesmüh. Der Untergrund ist zu hart. An den Pharisäern konnte man das auch gut sehen. Arroganz und Stolz haben verhindert, dass sie Jesus wirklich aufnahmen. Die anderen sollten etwas tun und Jesus sagt auch, ja, was sie euch sagen, das tut. Aber wie sie handeln, das sollt ihr nicht tun. Immer die anderen sollen etwas tun und keine Veränderung nach dem Hören. Als Fazit kann man sagen, kein wirkliches Zuhören. Ist der Untergrund schuld? Naja, der Untergrund trägt eben die Verantwortung, ja. Und es gibt viele Warnungen in der Schrift. Da heißt es im Hebräer Kapitel 3, Vers 12, Vers 13, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch betrübter Sünde. Und auch das Bild von dem Teufel, der den Samen wegnimmt, ist etwas Reales, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dass wir uns das vergegenwärtigen, das ist etwas Reales. Jesus hat darüber gesprochen. Petrus hat darüber gesprochen. Und wir sollen dem Teufel keinen Raum geben, heißt es im Epheser Kapitel 4. Doch Paulus schreibt an Timotheus, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Verstockung ihres Herzens. Das ist Realität. Wie ist das denn mit dem zweiten Boden, das Steinige? Das klingt ja erstmal ganz gut. Und so ist es doch auch. Viele Menschen folgten Jesus begeistert. Und dann ging es auf und es sah ganz wunderbar aus. War das zu schnell? Nein, das kann man da nicht sagen. Denn wer erkennt, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und welches Angebot uns Gott macht, je schneller man das annimmt, desto besser ist es. Gar keine Frage, aber die Kosten sollten überschlagen werden. Der Glaube, wenn der Glaube zu flach ist, wie die flache Schicht Erde auf einer Gesteinsebene, dann können die Wurzeln eben nicht tief eindringen. Und dann geht das Wachstum nach oben, von unten kommt keine Feuchtigkeit nach, die Sonne brennt und ja. So ist dann der Glaube eher vielleicht nach außen gerichtet, alles sieht hübsch aus, aber ist es ein Glaube aus Überzeugung? Manchmal ist es leichter, ein Christ zu werden, als das Leben eines Christen zu führen, nicht wahr? Wir müssen im Glauben wachsen. Vielleicht etwas mehr innerlich als äußerlich. So geht es ja auch nicht darum, eine Strichliste zu haben, was wir erledigt haben, sondern wirklich zu Gott zu wachsen. Der dritte Boden unter die Dornen beschreibt einen Menschen, der so beschäftigt ist mit anderen Dingen, dass er nicht mit Jesus beschäftigt sein kann. Wenn Jesus zu seiner Zeit diese Wahrheit bringen musste, wie viel mehr gilt das für unsere Zeit? Und es ist ganz erstaunlich, wie schnell Dornen wachsen, wie schnell Unkraut wächst. Kaum hat man mal irgendeine Fläche von Unkraut befreit und denkt, jetzt habe ich lange Ruhe. Kaum hat man sich umgedreht und schon guckt das nächste Unkraut wieder raus. Und wenn ich mich dann frage, ja, was sind denn die Dornen? Dann nennt Jesus die Sorge der Zeit, Betrug des Reichtums, Begierden nach den übrigen Dingen. Vielleicht können wir es so auch zusammenfassen, dass alles, was Jesus aus meinem Leben drängt, zu den Dornen zählt. Alles, was ihn aus meinem Leben hinausdrängt. Und der vierte Boden, die gute Erde. Der Mensch, der hört und aufnimmt und dann in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahrt und mit Ausharren Frucht bringt. Das fand ich schon immer so ansprechend und auch herausfordernd zur gleichen Zeit. Dieser Mensch, der so hört und aufnimmt, hat auch verstanden, dass es keine Ernte über Nacht gibt. Und dass es ein Wettlauf ist, der lange andauert, wie Paulus das auch formuliert mit dem Wettkampf. Wachstum ist nötig. Und es ist auch wichtig, was wahr ist und nicht das, was populär ist. Und ich? Ach ja, wir wollten ja zuhören, wie Jesu Jünger damals zugehört haben, nicht wahr? Jesus hatte uns schon ausgesandt auch, das Evangelium zu verkünden. Und so ist doch seine Botschaft auch an uns: verkündet das Evangelium, sät aus und seid nicht entmutigt, wenn ihr auf verschiedene Böden trefft. Und wisst, wenn wir aussehen, es wird Frucht geben. Und das ist nicht unser Job. Gott gibt das Wachstum. So ist es Ermutigung und Erleichterung zugleich. Seid nicht verzagt. Und hier dürfen wir keinen Fehler machen, sondern es geht hier weniger um das Fruchtanschauen als die Frage nach dem Hören. Wie höre ich auf Gott? Es geht hier nicht darum, welche Leistung wir bringen, sondern wie hören wir? Welcher Boden beschreibt mein Hören am besten? Verhärtet mein Boden so nach und nach? Und mit jeder Entscheidung, die ich jeden Tag wieder treffe, habe ich Einfluss auf meinen Boden. Und worauf steht mein Glaube? Nehme ich mir Zeit für das Hören? Und wer steht mir dabei zur Seite? Und wem stehe ich zur Seite? Denken wir noch einmal an die Illustration, an das Beispiel vom Anfang. Das Herz gleicht einem Haus. Welchem Haus gleicht unser Herz? Dem Gasthaus? Dem Hotel? Oder ist es ein Zuhause für Jesus? Oder ist my home, my castle? Mein Herz, mein Haus ist meine Burg. Und das klingt und ist auch, da ist vieles Gutes drin. My home is my castle. Ich brauche eine Zuflucht. Aber da kann ich eben auch einen Zaun, eine Mauer drum machen und okay, wen, Jesus lasse ich vielleicht ein oder vielleicht hat er ein Zimmer. Wie gehe ich damit um? In alten amerikanischen Western, da gibt es manchmal so das Bild eines einsamen Helden. Er lebt und reist allein und seine einzige Besitztümer ist das, was er am Leib trägt, auf seinem Pferd, in der Satteltasche hat. Und er hat sein Gewehr und sein Sattel und sein Pferd. Und überall, wo es Probleme ist, da taucht er auf und kümmert sich um die bösen Buben. Und wenn das erledigt ist, dann reitet er in den Sonnenuntergang alleine und ist unser einsamer Held. Das ist für Jungs, wenn sie aufwachsen, irgendwie ein tolles Bild. Und amerikanische Western haben mich als Junge sehr begeistert. Aber ist das Bild auch, was wir in Gottes Wort finden? Mit der Gemeinschaft. Schon im ersten Buch der Bibel stellt Gott fest, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine sei. Der macht ihm eine Hilfe. Was hat Gott für uns sonst noch beabsichtigt? Dass wir alleine durchs Leben gehen? My home is my castle, auch wenn ich alleine bin? Nein. Wir lesen, wie der Leib beschrieben wird. Die Gemeinde als Leib. Und das ist ein großartiges Bild. Römer Kapitel 12 und 1. Korinther Kapitel 12 und auch im Epheserbrief Kapitel 4. Und wie wahr ist das? Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Ich habe das, einerseits haben wir alle mitgelitten in dieser Woche, all diese Nachrichten von Frank, wie geht es weiter? Und auf der anderen Seite war es schön, Gemeinschaft zu haben und so oft aneinander zu denken und füreinander zu beten. Und das wird beschrieben als ein Leib. Und wenn ich jetzt meinen Arm oder sei es doch nur ein Finger, wenn ich mir vorstelle, der Finger ist nicht mehr da oder dem Finger geht es schlecht, geht es dem Rest des Leibes wunderbar und er geht durchs Leben und alles ist toll. Jeder weiß doch, wenn eine Kleinigkeit uns schon wehtut, wie sehr uns das belastet. Und so wird es auch beschrieben. Wenn es einem Glied des Leibes schlecht geht, dann betrifft das den ganzen Körper. Ich möchte dazu aus dem Epheserbrief Kapitel 4 die vier Verse 11 bis 16 lesen. Dort heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit in Liebe reden und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir sind der Leib Christi. Wenn ich mich nicht beteilige am Leben meiner Geschwister, dann verpasse ich nicht nur Ermutigung und Erbauung, sondern ich beraube meine Geschwister auch darum. Es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Und ich denke, das ist, was Gott uns sagt. Hört. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Kann man auch zu viel Gemeinschaft haben? Ich habe ja dann gar keine Zeit mehr für all die anderen Leute, um mit ihnen über Jesus zu sprechen. Aha. Bauen wir da einen Druck auf? Und an der Stelle muss ich mich fragen, welcher Boden bin ich? Wenn ich auf Gottes Wort höre, dann soll ich meine Abwehr runterlassen. Dann soll ich hören. Und nicht gleich, my home is my castle, ich weiß, was richtig ist und ich will gar nichts hören. Auf Gott zu hören, ist bestimmt unseren Boden. Wir haben vor einigen Tagen das Fünf-Sterne-Essen genossen. Eine Zeit der Ermutigung für die, die das Neue Testament oder halt die Kapitelanzahl in der Bibel gelesen haben. Das ist eine Möglichkeit der Ermutigung. Ich kann mich auch hinstellen und sagen, natürlich ist das alles selbstverständlich und ich lese die Bibel jedes Jahr mindestens zweimal. Und ich will auch, dass niemand das weiß, weil das ist mein Schatz, den ich mir selber sammeln im Himmel. Es geht nicht um, ich habe etwas erreicht. Es geht darum, etwas zu teilen dabei und etwas zu lernen. Und der Austausch, den wir dabei haben, das mache ich jetzt seit einiger Zeit so und so und guck mal und ich schreibe mir ein paar Sachen auf und oh wow, wirklich, das ist ja toll. Und ich habe über die Jahre festgestellt, dass, ach tatsächlich, das ist aber interessant. Und eine Nähe und ein Ermutigen. Es geht nicht um Leistung. Es geht um Ermutigung, um Erbauung, um Gemeinschaft. Das ist schön. Wir brauchen auch nicht so viel Druck, so viel lesen und so. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger auch nichts. Wenn ich meine Vergangenheit gucke, dann ist manchmal weniger nichts. Und ist das Bild eines Christen? Ist das, was wir in der Schrift lesen? Wir wissen schon alles und brauchen nicht mehr zu hören. Ach, das sind doch alles Werke. Und ach, ist das nicht Werkgerechtigkeit? Nein, es geht nicht um Werke. Und es geht nicht um Werkgerechtigkeit. In Galater 5, Vers 4 heißt es, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wenn ich meine Strichliste habe und ich meine, dadurch dann gerettet zu werden, ja, dann ist es Werkgerechtigkeit. Aber darum geht es überhaupt nicht bei Ermutigung und Gemeinschaft. Wenn da dieses Stichwort fällt, nein, das ist es nicht. Dann ist das vielleicht nur eine Abwehr, ich will dich nicht zu nah an mich heranlassen. Und ich gebe zu, Nähe macht verletzlich. Ich empfinde das auch nicht immer als schön. Oder darüber nachzudenken oder Bibelworte ernst zu nehmen wie, bekennt nun einander eure Sünden. Mit einem Bruder darüber zu reden, weißt du, ich habe da ein Problem. Ich möchte mit dir darüber reden. Es macht verletzlich und zerstört vielleicht das Bild, das ich nach außen gebe. Aber ist es nicht das, was Gott uns sagt? Sehen wir zu, wie wir hören. Und ich finde das großartig, wenn wir Gemeinschaft haben und ein Bruder kommt und sagt, Mensch, das, was du mir zu dieser Frage gesagt hast, da bin ich nicht mit ganz einverstanden, das verstehe ich noch nicht so ganz. Super. Wir brauchen den Austausch oder ein bisschen auch miteinander ringen, miteinander streiten. Gemeinschaft zu haben im Weinberg, wenn wir gemeinsam arbeiten, uns öfter sehen. Oder wenn Geschwister sagen, ja, ich habe gelernt, dass ich mehr Nähe und mehr Gemeinschaft brauche. Wow, das ist ein Prozess, aber das ist großartig. Sorgen teilen, Fragen teilen. Und die Frage, die wir uns dann stellen können und die ich mir stelle, ist, bin ich bereit zu hören und will ich auch verstehen? Sünden bekennen, Gemeinschaft haben, ermutigen, teilen. Und Jesus fragt dich und sagt dir, wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.